Tasten klackern leis. Kaffee dampft, die Luft so heiß. Graue Wände, eng und kalt. Routine schleicht sich ein sobald. Frank und Murphy reden viel von einem anderen Lebensstil. Mutig sein und eigen gehen. Neues Ziel und klarer Sinn. I hate my job, rufen sie heraus. Hinterm Schreibtisch keine Zuhaus. Träume leben ohne Angst. Eigene Wege für den Anfang. Im Podcast hört man Stimmen laut. Von Freiheit, was das Herz erbaut. Büroalltag bleibt zurück. Selbstbestimmung, unser Glück. In die Welt hinaus befreit. Kein 9 bis 5 hält uns bereit. Ideen fliegen wie ein Stern. Frank und Murphy nah und fern. I hate my job, rufen sie heraus.
Wow. Also ganz ehrlich, das hat mich, glaube ich, jetzt von allen Songs bisher am meisten beeindruckt.
Ja?
Ja. Gar nicht jetzt so, weil ich jetzt den coolsten Song oder so finde, sondern ey, wie bitte diese Dynamik aufbau dann in diesem Refrain mit I hate my job.
Mhm.
Und dass das ja auch total passt dann halt von der Emotionalität und von, also das fand ich jetzt extrem beeindruckend, was er da hinbekommen hat. Unglaublich.
Ja, total witzig, weil ich das war Suno, ne? Und ich habe als Prompt Film Music Score eingegeben.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Film das der Soundtrack sein soll, aber ich fand es auf jeden Fall auch, also wie du, vor allem es groovt wie Sau, ne? Also es
ist, ja, und es hat auch so eine gewisse, ja, wie soll man sagen, so eine gewisse Ironie auch von dem Text und Song und das war, ich bin jetzt echt erstaunt, dass das Suno war, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, also ich war auch auf jeden Fall positiv überrascht von dem Ergebnis, vor allem halt von dem Groove und so, wie menschlich das klang und letztendlich.
Ja, also jetzt hätte ich echt gedacht, dass das nicht von Suno ist. Wie heißt die andere nochmal?
Udio.
Jetzt hätte ich jetzt echt gedacht, dass das nicht von Suno ist. Wahnsinn. Naja, die entwickeln sich halt, ne, das ist so wie bei den Autoherstellern so, ne, so. Gerade BMW, Audi immer, natürlich Mercedes auch, aber die ganzen Autos, wer hat schneller die neuen Modelle raus, die dann schon wieder krasser und cooler sind und die anderen schlagen, ne?
Ja.
M3 Touring Competition jetzt, ne, schlägt dann RS4, die sind wieder am Bauen fürs nächste, ne? Und dann geht das, ja, so ist das halt, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, genau.
Oder es war nur so ein Lucky Punch oder so von Suno, weiß ich nicht.
Ja, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass es besser geworden ist. Wäre auch blöd, wenn nicht, ne? Also eine KI, ja, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie auch lernt und besser wird und
ja.
Ja, dementsprechend, ja. Ja.
Cool, okay. Sehr gut. Danke für den Song.
Gerne.
Dann Gründerroulette.
Gründerroulette. Ich habe gehört, du fängst heute an.
Genau. Vielleicht nochmal für alle übrigens, die so irgendwann mal in unserem Podcast so einsteigen, zum Beispiel jetzt in dieser Folge. Gründerrouletta, das ist übrigens auch durch einen Fehler der KI entstanden, die dann irgendwie nicht Gründerroulette singen sagen konnte, sondern Gründerrouletta. Und seitdem heißt das bei uns Gründerrouletta. Und da geht es dabei rum, dass wir jeweils ein Thema mitbringen, vorbereiten. Zumindest ein Topic, irgendein Thema, worüber wir dann diskutieren. Aber der andere weiß erstmal gar nichts darüber, worüber wir sprechen. Also es ist quasi nicht so, also ich habe gleich ein Thema und Murphy weiß davon gar nichts und umgekehrt. Und das macht das Ganze immer auch so spannend für uns beide, dass wir da jetzt nicht irgendwie so ein Skript hier irgendwie ablesen. Das machen wir ja sowieso nicht, sondern hier Real Talk, ne? No Bullshit Talk. Aber es ist schon sehr spannend, weil man eigentlich gar nicht weiß, was der andere mitgebracht hat, was für ein Thema. Und dann geht's los, ne? Genau, ja. Und ich fange an. Und ich hab diesmal echt überlegt, was nehme ich mal, worüber möchte ich sprechen. Gibt natürlich so viel und habe echt lange überlegt und dann bin ich irgendwann auf dieses Thema so gestoßen, sicherlich auch gerade aus den aktuellen Live-Trainings, die ich gerade mache, wie schwer wir uns eigentlich tun, in ein gewisses Risiko zu gehen, Sicherheit aufzugeben oder überhaupt mal was auszuprobieren, eine Selbstständigkeit. Also auf der einen Seite bin ich ja auch derjenige, der immer sagt, das muss man anständig planen, man muss das finanziell vorbereiten, Finanzplanung. Und also ich bin ja selber total, ne, als Betriebswirt und so weiter, ich bin ja darauf echt gepolt mit diesen vielen Jahren Gründungscoachings. Und natürlich erfolgreich gründen ist natürlich das Hauptthema. Ne? Darum buchen mich ja oder uns Menschen, um erfolgreicher, schneller, besser, erfolgreicher zu gründen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, gerade aktuell, warum tun wir uns, vielleicht auch wir Deutschen, ja, kann auch sein, dass das vor allen Dingen hier in Deutschland ist, so extrem schwer damit, einmal zu sagen, hey, ich habe hier irgendwie 10.000 Euro über, ich schnapp mir jetzt mal das nächste halbe Jahr oder Jahr, ja, und versuche mir einfach mal nebenbei was aufzubauen. Und dann geht man natürlich in eine Planung rein oder sowieso. Ich habe immer das Gefühl, das muss gleich immer so ein, das ist immer gleich so ein Staatsakt, wie man so schön sagt. Ne? Das ist immer, es muss alles so unglaublich sicher sein und ne? Man darf nicht scheitern. Also warum tun wir uns so schwer zu scheitern? Dass wir einfach sagen, hey, das nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, ich probiere mal, ob ich es schaffe, mich selbstständig zu machen mit einem bestimmten Thema, und dann fängt man halt an zu recherchieren und guckt, was zu einem passt. Ne? Vielleicht, ich sag mal so, ich gehe noch arbeiten, ich möchte gerne ein Online-Business irgendwie aufbauen, und dann versucht man das halt, und recherchiert man mit was für ein Thema, man fängt erstmal mit irgendwas an und dann macht man einfach mal. Und dann sagt man nach einem Jahr, so, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Ja, kann ich jetzt meinen Job aufhören? Kann ich den reduzieren? Hat mir das Spaß gemacht? Ja, nein. Also so ein bisschen so, auch ein bisschen mal so ranzugehen. Und damit meine ich nicht einfach nur Try and Error und Scheiß drauf. Man kann das ja alles schon vernünftig angehen und planen. Natürlich auch, ne? Ein Business zu finden, was einem Spaß macht. Aber weißt du, was ich meine? So von der Mentalität, so vom Mindset. Und da erlebe ich doch immer, dass uns das allen auch in den Coaching, dass das vielen extrem schwer auf dem Herzen liegt und dass das auch so viel blockiert und man startet nicht und man ist da so echt gefangen drin und vielen bereitet das so viel Bauchschmerz. Und ich frage mich einfach, und das ist einfach mein Thema, und da wollte ich einfach mal mit dir drüber sprechen, Warum ist das so schwer für uns, vielleicht auch in bewusst ins Versagen mal reinzugehen oder zu scheitern, um einfach mal zu gucken, auszuprobieren. Hey, so what, was kann passieren? Klar, wenn man keine Kohle hat, kann man sich noch überlegen, dass man es halt ohne Geld ein Online-Business aufbaut oder so. Gibt's ja auch 1000 verschiedene Möglichkeiten, ohne Kapital was aufzubauen. Oder halt mit, ja. Ich meine, wir hatten auch mal eine Teilnehmerin, vielleicht total klasse, die hat tatsächlich ein bisschen Geld geerbt, dann hat die tatsächlich ihren Job aufgegeben, einen sicheren Job, und dann hat die erstmal gesagt, ey, ich wandle mein Leben komplett und ich mache erstmal, ja, ich mache Fortbildung, Coachings, allen Pipapo und gebe Vollgas und ändert komplett mein ganzes Dasein und werde hier auch so eine Bühnenrampensau, und hat das dann so durchgezogen. Und dann, ne? Und dann guckt man halt, wo man dann halt hingeht. Gut, kann halt nicht jeder machen, jeder hat nicht dieses Kapital. Aber ich will sagen, da muss man halt gucken für sich, was ist möglich. Aber ich glaube, für jeden sind da Dinge möglich.
Ja, ich finde, du hast ein Wort ganz oft gesagt, und ich weiß nicht, ob du es bewusst gesagt hast oder unterbewusst. Du hast immer von schwer gesprochen. Und das finde ich so ein krasses Ding, dass für uns alles immer so eine unglaubliche Schwere hat, ne? Also gerade im beruflichen Kontext, finde ich, neigen wir vor allem in Deutschland, wie du es auch angesprochen hast, dazu, Dinge so krass mit Bedeutung aufzuladen und so krass wichtig und schwer zu machen und da wenig spielerisch dran zu gehen. Also eine alte Kundin von mir.
Spielerisch finde ich auch noch einen schönen Begriff. Spielerisch immer, damit umzugehen.
Genau, und eine alte Kundin von mir aus meiner Selbstständigkeit, die hat mal zu mir gesagt, und das würde ich mir am liebsten irgendwie hinters Ohr tätowieren oder so, hat gesagt, ey, wir operieren doch alle nicht am offenen Herzen hier.
Ja.
Und das finde ich so krass, Dinge wieder in Relation zu setzen. Wie wichtig und wie schwer ist es eigentlich? Ist es so schlimm, mal eine Fehlentscheidung zu treffen? Ist es wirklich so schlimm, zu versagen? Und ich finde, man hat manchmal so Schlüsselmomente. Ich war vor 2 Jahren im Frühjahr war ich mit einem Kumpel wandern in den Bergen, und wir hingen irgendwie auf 2400 Metern in einem Schneefeld fest, und dann kam ein Unwetter und es war alles saugefährlich, und ich hing total panisch in diesem Schneefeld, Und irgendwie haben wir es dann bei Blitz und Donner haben wir es von diesem Berg runter geschafft. Und danach saß ich so im Auto mit so einer Leere im Blick, hab so in die Leere gestarrt und hab mich so gefragt, ey, was machst du dir eigentlich immer für unnötige, dumme Gedanken in deinem Alltag? Also da erlebt man dann wirklich mal schwerwiegende Dinge, die wirklich krass sind und heftig und wo wirklich viel auf dem Spiel steht. Und dann merkt man erst wieder durch diese Vergleichswerte, warum man sich im Alltag eigentlich immer so fertig macht wegen so eigentlich unbedeutenden Dingen. Und ich sage jetzt nicht, dass der Beruf unbedeutend ist, aber ich sage schon, dass wir ihn, glaube ich, unnötig immer mit so einer krassen Schwere aufladen, gerade auch, wo es in der Selbstständigkeit halt nun mal einfach von Vorteil ist, wenn man da eben so spielerisch dran geht, eine gewisse Leichtigkeit hat, weil dort natürlich auch die Kreativität passiert, dort die tollen Ideen passieren und man dort in dieser Zone dann auch wirklich, man spricht ja auch im Komfortzonenmodell von der Lernzone, das heißt, eine kleine Überforderung braucht man, aber keine komplette Shutdown-Überforderung. Das heißt, du musst einfach nur so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus, nur so ein Tick. Und das reicht schon. Du musst nicht komplett in diese komplette Schwere rein. Ne?
Ja, auch die Angst. Ja, absolut. Wahrscheinlich, wie gesagt, es ist die Angst vom Scheitern, ne, die das mit sich bringt. Vor allen Dingen natürlich auch, weil wir, je älter wir werden, uns natürlich auch so einen Lebensstandard erarbeitet haben. Ich glaube, wir haben extrem Angst, natürlich diesen aufzugeben. Und das ist immer so cool. Ich war letztes Wochenende habe ich meine alte Studi-Clique getroffen. Wir sind so eine Clique, alle mit so Family und wir treffen uns halt so ein, zweimal im Jahr. Und das war jetzt gerade. Und eine ist nach Australien ausgewandert und hat da jetzt eine kleine Familie. Und da ist das auch mal so krass zu sehen, wie die einfach auch, also ganz andere Lebensmodelle einfach haben, ne? Da sind wir natürlich hier auch einfach so ganz anders gepolt. Ne, so alles immer fix und mit Häusern und sesshaft sein. Bei denen ist das so, die kaufen sich da ein Haus in Australien und dann verkauft man das aber teilweise auch wieder nach einem halben Jahr, ja. Also man kauft da so Häuser und dann zieht man weiter und dann kauft man das nächste Haus und verkauft wieder und dies und wir alle so, hä, wie ihr kauft ein Haus und dann nach einem halben Jahr wieder verkaufen und so, ne? Und ja, das ist da ganz normal in Australien. Hat übrigens Isa hier auch bestätigt, ja, das ist in Australien, ist das halt so, ne? Auch wenn du halt irgendwie ein Haus mietest oder so, mietest du meistens dann so für ein halbes Jahr, zahlt das man manchmal dann direkt gleich die Kohle und die Miete, hat sie gesagt, steigt auch häufig dann nach einem Jahr, nach dieser ersten Periode exorbitant an, sodass das dann auch viel zu teuer wird und dann ziehen die Leute irgendwie weiter und dann ist dann wieder so ein Wechsel und jetzt hat sie gesagt, jetzt macht sie so Gärtnerin, also so ist quasi da auch selbstständig und so. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche, bin ich immer total beeindruckt, wie normal das für sie ist, so das so zu ändern und jetzt das und dann ziehen wir wieder weiter mit der Family und an den nächsten Ort und Wahnsinn. Ich glaube, das ist was. Das ist so, also diese Leichtigkeit ein bisschen, ne? Das spielerische Leicht, ja. Das Leichte so ein bisschen so. Und das, ich glaube, davor haben wir extrem Angst, unsere aufgebauten Standards zu verlieren, so, ne? Oder dann unter der Brücke zu schlafen oder so. Das hatte ich übrigens auch immer. Ich hatte das auch immer fucking gehabt, als ich mich früher selbstständig gemacht hatte. Ich habe ja erzählt, ne, 75.000 Euro KfW-Kredit, geförderter Gründerkredit. Das läuft dann immer über die Hausbank. Und ich habe ja, glaube ich, schon mal an anderer Stelle auch erwähnt. Es tat mir so, und ich hatte da so Angst vor. Und wenn ich scheitere, dann bin ich insolvent und was heißt das, dann kann ich unter der Brücke schlafen, keine Ahnung was. Aber so ist es ja fucking gar nicht in Deutschland. Mhm. Ja? So ist es ja gar nicht. Ich sag mal, selbst wenn du privat insolvent gehst, kannst du trotzdem wieder halbwegs auf die Beine kommen.
Ja.
Ja? Also bei uns hier im Ort, da ist tatsächlich ein tragischer Fall passiert, da ist jemandem tatsächlich das Geschäft abgebrannt und der ist jetzt irgendwie privat insolvent und das haben die trotzdem jetzt wieder aufgebaut, provisorisch, ne? Und die Community hat da irgendwie mitgeholfen und der arbeitet jetzt wieder und baut sich das Ganze wieder von auf, so, ne?
Ja.
Und das geht. Also man ist nicht immer gleich am Boden oder so. Aber wir haben da extreme Angst vor hier, ne? Und da, wo ich gerade meinte, und wo ich dann bei meinem Banker damals war und hatte 75.000 Euro dann unterschrieben und mir so die Beine schlotterten, weil das war natürlich unglaublich viel Geld. Ich war ja am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich hatte ja erstmal nichts groß auf dem Konto, ne? Und dann hat er mir echt so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, du bist jung oder sie sind jung, sind gut ausgebildet und wenn sie scheitern, dann wird der Kredit umgeschuldet und dann suchen sie sich einen Job als Betriebswirt, werden sie schon einen Job finden mit Mitte 30 und, ne? Also da war ich Anfang 30, jetzt mal angenommen, ne? Ich wäre nach ein paar Jahren gescheitert, dann so Mitte. Da meinte er, dann gehen sie halt ganz normal arbeiten und zahlen hier den Kredit bei uns ab. Ist überhaupt kein Problem. Und das hat mich damals so beruhigt, dass so ein Banker das einfach mal so sagt. Ja, dann wird das halt einfach umgeschuldet und andere zahlen davon ein Auto oder ein Haus ab und sie halt dann den Kredit bei uns halt so, ne? Und das hat mir auch so viel Rückenwind gegeben und auch so viel innere Ruhe, dass ich dann gesagt habe, ey, verlass dich doch mal auf dich selber, du wirst das schon hinkriegen und wenn nicht, dann gibt's halt Plan B und dann gehst halt wieder arbeiten, suchst dir halt dann vielleicht einen cooleren Job, als ich vorher hatte. Hatte ja auch immer Jobs, wo ich dachte, so scheiße. Und dann findest du vielleicht aber irgendwas und dann zahlst du das ab und dann ist gut. Aber dann gehe ich, glaube ich, von dieser Welt und kann mir sagen, ich hab's zumindest mal probiert. Ich hab's fucking probiert, ob ich's schaffe oder nicht. Ne? Und nicht ständig nur in der Grauzone gelebt zu haben und es nicht probiert zu haben. Ne? Und das fällt doch vielen schwer, merke ich. Und ja. Je mehr Standards und Sicherheit und so, und das ist natürlich klar, keiner will natürlich sich freiwillig auf die Straße werfen, das ist ja völlig klar, aber es wiegt doch so schwer und es bremst einfach so unglaublich und ich glaube, vielen entgehen einfach unglaubliche Möglichkeiten und Chancen dadurch.
Ja. Ja, ist ja nicht umsonst. Also es gab ja vor 2-3 Jahren so einen Frugalismus-Boom, auch hier in Deutschland, ne, das wirklich auch diese minimalistische Szene, dieser minimalistische Lebensstil, auch mit irgendwie Paulo Coelho, ne, der Alchemist und so weiter, diese ganzen Hürdenromantiken, ne, als Schäfer, das einfache Leben leben, aber das bedeutungsvolle, das bedeutsame Leben leben und so weiter. Das ist halt die krasse Gegenbewegung zu dem, was wir uns hier so gesamtgesellschaftlich aufgebaut haben. Und ich merke das auch an mir, ich komme da auch immer wieder rein und schaffe mir irgendwelche Verbindlichkeiten, die dann wieder Druck auf mich ausüben, irgendeine finanzielle Schwere oder so. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um jetzt mal so in den Advice reinzugehen, um das vielleicht ein bisschen abzulegen, sich teilweise auch vielleicht absichtlich von ein paar Verbindlichkeiten, die so Druck auf einen ausüben, zu trennen, ne? Ob das jetzt der teure Leasingwagen ist, den man halt gerade fährt, wo man merkt, das hindert mich gerade daran, dass ich einfach zum Beispiel ein bisschen investiere in mein Business oder erhöht das Risiko zumindest für mich, in mein Business zu investieren, weil ich halt diese hohen Fixkosten noch habe. Das so ein bisschen abzulegen, ne? Heißt ja auch bei Robert Kiyosaki, ein Buch, das ich auch empfehlen kann, Rich Dad Poor Dad, geht es ganz viel darum, wie Geld funktioniert und wie man Geld am besten einsetzt. Und der sagt eben grundsätzlich, solltest du dein Geld zum Investieren nutzen und nicht, um dir Verbindlichkeiten zu schaffen, die dich die ganze Zeit weiterhin Geld kosten, ne?
Ja. Ja, das sind spannende Themen, auf jeden Fall. Also ich denke auf jeden Fall, also wir haben ja auch schon mal gesagt, dass Selbstständigkeit schon was mit Risikofreudigkeit zu tun hat oder mit Risikofreude zu tun hat, aber das muss ja nicht immer total bescheuert sein, ne? Also es kann ja auch ein kontrolliertes Risiko sein, ne? Darauf will ich auch so ein bisschen hinaus. Ja. Und dass man einfach mal sich in seinen Möglichkeiten, wie gesagt, und ich stolper da auch immer wieder rein, auch für mich selber, und man will natürlich gewisse Standards auch nicht aufgeben, wenn man sich aufgebaut hat. Ich wohne ja auch in einem schönen Haus und so und habe hier mein Kellerchen, ne, wo ich auch mit meiner Band probe und dies und das und jenes. Und klar, man hat das so alles sich so schön aufgebaut und hat das Nest so schön eingerichtet. Aber damit machen wir uns natürlich auch, gerade wenn man das Thema Selbstständigkeit angeht, machen wir es uns einfach extrem schwer, ne?
Ja.
Überhaupt ins Handeln zu kommen, überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Und das lebe ich auch gerade in den Coachings der letzten Jahre, vor allem auch mit Lehrern, wo es natürlich auch das große Thema Sicherheit der Beamten geht. Deswegen haben wir das natürlich auch so erlebt viel, ne? Was da einfach passiert, auch mit Menschen, Thema Sicherheit, bis hin krank zu werden, Burnout zu gehen, weil man in diesem Sicherheitskonstrukt gerne verharrt, ne? Bis hin wirklich, dass der Körper und der Geist wirklich irgendwann zusammenbrechen und man echt einen Burnout hat, Depression oder sonst irgendwelche anderen Dinge. Und das ist schon ein krasser Zusammenhang, finde ich, ne? Also, und dann aber eigentlich will der Körper oder der Kopf eigentlich da ausbrechen und was anderes machen, aber wir trauen uns das nicht zu oder finden zumindest noch eine Lösung, wie gesagt, da spielerisch mal zu sagen, ich habe zwar keine Kohle, ich will mich aber mal versuchen, selbstständig zu machen, okay, dann gehe ich mal rein, was gibt's für Möglichkeiten, was sind denn hier eigentlich so aktuelle Trends, Online-Business, was gibt's für Möglichkeiten, ich schaue mir da mal Videos an, es gibt so viel auch coole Sachen, die man sich da so anschauen kann, überlegen kann, und dann probiere ich einfach mal und dann gucke ich mir das Ganze mal nach einem halben Jahr an, wo ich stehe, und dann vielleicht kann ich da mehr draus machen oder nicht, oder vielleicht kann ich dann, ne, irgendwie mit ein bisschen Geld reingehen oder so. Das erlebe ich tatsächlich in den letzten über 10 Jahren Gründungscoachings sehr selten.
Ich finde es echt witzig, dass du das Thema ansprichst, weil genau das Thema mich in der Selbstständigkeit auch viel beschäftigt hat. Ne? Also diese Schwere rauszukriegen, wie mache ich das? Ich habe dann irgendwann tatsächlich gesagt, ich gehe jetzt Rollercoaster Tycoon spielen. Ne? Kennst du noch Rollercoaster Tycoon, dieses Achterbahnspiel? Ne? Einfach so in dieses, um in dieses Mindset zu kommen. Ich setze mich jetzt an den PC und optimiere halt was. Ich baue so meinen Freizeitpark auf, ne, meine Selbstständigkeit. Und dann kommen die Kunden und oder sie kommen nicht. Und wenn sie nicht kommen, muss ich reagieren, wie bei Rollercoaster Tycoon auch, ne, um halt so in dieses Spielerische so ein bisschen reinzukommen und diese Schwere so ein bisschen rauszunehmen. Habe ich tatsächlich damals aktiv zu mir gesagt, ich gehe jetzt Rollercoaster Tycoon spielen.
Okay. Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen auch, ja, zu lernen, dass der Prozess einfach wichtig ist, ne? Sondern man muss halt raus, man muss halt gucken und dann hat man Probleme und dann macht man Fehler und dann muss man das optimieren und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber das geht halt nur, wenn man halt irgendwann mal losgeht und sich das auch zutraut und einfach mal macht, ja. Und das, wie gesagt, kontrolliert und auch clever macht. Darum geht's mir nicht. Geht mir nicht, wirklich, also möchte ich mal betonen, es geht mir nicht darum, dumm irgendwie ins Verderben zu rennen. Aber da ist ja eine Lücke dazwischen. Zwischen dumm ins Verderben rennen und vor Sicherheitsängsten nicht starten, ne? Vielleicht eine große Lücke, würde ich mal sagen.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Und da gibt's, glaube ich, was. Ja, ist einfach mal so was, es hat mich einfach mal bewegt, das habe ich jetzt gerade wieder so erlebt. Und das war einfach mal so eine Frage, die ich so im Kopf hatte. Und die ist natürlich sehr umfangreich, da kann man natürlich in viele Details reingehen, aber ich glaube, das können wir gar nicht bis ins Detail hier und jetzt abschließend begründen. Aber vielleicht können wir so ein bisschen mit auf den Weg geben, so ein bisschen zu schauen, was für den eigenen Geldbeutel möglich ist, wenn man Lust hat, sich selbstständig zu machen und zu schauen, was ist möglich und ein bisschen spielerisch, freudig daran zu gehen, ein bisschen leichter, als wir das hier so tun. Das ist, glaube ich, was, das würde ich doch jedem wünschen, der sich vorhat, selbstständig zu machen.
Okay, dann bringe ich mal mein Thema auf den Tisch. Und es ist ein sehr aktuelles Thema. Auf LinkedIn gerade der große Hit. Und zwar geht es um die Fußball-EM. Mhm. Und eine Firma, die im Rahmen dieser Fußball-EM ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Ist schon eine Ahnung, wovon ich rede.
Meinst du die Geschichte mit den Trikots?
Ja.
Ah, okay, genau. Ja.
Ja, also ich rede von Check24. Und zwar, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, man sieht da draußen sehr viele Leute in Check24-Trikots rumlaufen. Viele wissen gar nicht so, was das eigentlich soll oder warum das überhaupt passiert ist, dass alle in Check24-Klamotten rumlaufen. Kurz der Hintergrund dazu, also Check24 hat im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft ein Gewinnspiel veranstaltet und bei dem konnte man eben dieses kostenlose Deutschland-Trikot gewinnen und das lief eben über diese Check24-App und man musste sich da einfach nur ein Konto machen und hat dann in ganz vielen Fällen dieses Trikot zugeschickt bekommen. Ganz viele, meine ich, in 5 Millionen Fällen. Und das war erstmal gar nicht so groß geplant, aber das lief so gut, dass Check24 da halt die ganze Zeit im Prinzip nachproduziert hat. Und da kann man sich fragen, ey, warum sind die Leute jetzt so heiß auf dieses Trikot gewesen, was einfach nur ein Werbeträger ist, ne? Mhm. Und die Begründung ist, Check24 war halt schlau genug, nicht einfach so ein billig Wegwerf-T-Shirt zu machen, wie das vielleicht alle machen würden, sondern hat mit Puma eine Kooperation gemacht, also einem hochwertigen Sportartikelhersteller. Das heißt, du kriegst jetzt ein Sporttrikot von Check24 umsonst im Prinzip, ne? Verbraucherschützer haben da natürlich gleich auch gesagt, hey, natürlich ist es nicht umsonst, weil Check24 hat jetzt deine E-Mail-Adresse und so weiter. Genau, und hast dann dieses Trikot und das Ganze ist eine einzig riesige Erfolgsgeschichte. Und Check24 ist im Prinzip kein Sponsor dieser EM. Man kann aber sagen, dass Check24 jetzt schon die höchste Werbeaufmerksamkeit in ganz Deutschland aufgrund dieser EM hat. Und ich wollte einfach mal mit dir über diesen Marketing-Schachzug sprechen, weil ich finde, daraus lassen sich auch ein paar geile Sachen ableiten für so Leute, die gerade erst loslegen, ne?
Und wie sieht das aus? Sieht das so aus wie eins der Original-Trikots oder was? So in diesen pinken Farben oder so? Nee.
Nee, es ist einfach ein weißes Trikot, dann ist da drauf Check24 in so Deutschland-Farben. Ne? Mhm. Das Logo ist in Deutschland farbenbestickt. Dann hast du hier das Puma-Logo. Und dann übrigens auch witzig, hast du hier einen Bundesadler auf der anderen Seite, so ein aber an gefälschten. Auch übrigens witzige Info, dieser Bundesadler wurde von der KI einfach entworfen. Weil man durfte natürlich nicht den richtigen DFB-Adler nehmen.
Ja.
Dementsprechend hat dann einfach der Check24-Marketing-Mensch, hat auch auf LinkedIn einen Artikel darüber geschrieben, einfach einen KI-Prompt gemacht, mach mir mal einen Bundesadler für ein Deutschland-Trikot. Krass. Und jetzt inzwischen ist es halt sogar so, ich habe mal geguckt auf eBay, weil die Trikots bekommst du nicht mehr. Jetzt inzwischen habe ich ein eBay-Angebot von einem Händler bekommen, der hat insgesamt schon 30 Check24-Trikots verkauft für über 35 Euro.
Unglaublich.
Wie irre ist das denn? Also unfassbar.
Mhm. Krass. Ich hatte jetzt tatsächlich noch an ein anderes Thema gedacht, irgendwie mit den Trikots, wegen Sponsorwechsel und so, ne? Aber ja, unglaublich.
Mhm. Ja, achso, du dachtest an die lilanen und rosanen Trikots, die Auswärtstrikots?
Ich dachte jetzt an den kompletten Sponsorwechsel, ne? Zu Nike und so, ne? Und, und diese Geschichte, dass das dann doch viele interessiert oder sich da viele drüber auslassen. Diese Check24-Trikots, das habe ich gar nicht so mitbekommen tatsächlich. Genau. Ja, Wahnsinn. Wie kann sowas passieren? Was ist deine Meinung?
Ja, also ich denke, wie gesagt, der Hauptgrund war tatsächlich, dass man hier einen Marketing-Schlüssel angewendet hat, und zwar den Leuten erstmal was zu geben, bevor man was nimmt. Ne? Mhm. Und das ist auch was finde ich, ein ungeschriebenes Marketinggesetz ist, wenn du gerade anfängst mit der Selbstständigkeit oder sogar noch davor, du hast vielleicht Angst zu gründen, weil du Angst hast, keine Kunden zu gewinnen. Aber es gibt halt geile Methoden, die einfach funktionieren. Etablierte Marketingstrategien, wie eben diese Freebie-Methode nennt man das. Das heißt, man gibt irgendwas umsonst raus, um Marketingkontakte zu bekommen. Und die kann man dann wieder mit Werbung bespielen. Und daraus werden Kunden entstehen, wenn du ein einigermaßen gutes Angebot hast, ne? Und genau so ist man hier letztendlich vorgegangen, ne?
Die spannende Frage ist ja, warum die Leute Bock haben, ein Check24-Trikot zu tragen. Das ist ja das. Ja. Weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht, also, ne, so, das ist ja jetzt keine Marke, wo sich jeder so unglaublich persönlich mit identifiziert und sagt so, oh geil, das ist hier, ja, ne? Das ist hier, genau, mein neuer.
Ich denke tatsächlich, das sind natürlich mehrere Faktoren, ne? Auf der einen Seite hast du...
Das ist ja der Gag an der Sache. Warum hat das einen Hype ausgelöst, ne?
Genau, also ich denke, das sind mehrere Faktoren. Auf der einen Seite hast du natürlich die Thematik, ne, Kommerzialisierung des Fußballs. Trikots werden unfassbar teuer inzwischen. Um die 100 Euro musst du halt für ein Deutschland-Trikot blechen. Das heißt, das ist einfach für die... Fußball ist ja ein Breitensport und dieses Trikot ist einfach für die Breite verfügbar gewesen. Aber das ist eben nicht das Besondere, weil es gab schon immer so Werbe-Deutschland-Trikots. Oder bei Lidl kannst du dir für 4 Euro so ein Fake-Deutschland-Trikot kaufen oder so. Mhm. Das gab es schon immer. Ich denke, der große Unterschied ist tatsächlich, dass das hier von Puma ist. Und dass das ein hochwertiges, also ich habe es halt noch nicht in den Händen gehabt, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt kein Lappen sein wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, der am Anfang ein paar Leute gecatcht hat, und dann wurde es halt irgendwie zum Trend. Dann haben Leute das gesehen bei anderen und wollten es dann halt auch haben, haben es auch genommen. Und da hat irgendwie Check24 einfach einen Nerv getroffen, glaube ich.
Und vor allen Dingen, ich glaube, was noch ein anderer Faktor ist, dass natürlich die EM im eigenen Land stattfindet, ne? Wegen bei Freunden gucken, Rudel gucken, rausgehen und so weiter. Ich glaube, wenn jetzt die EM tatsächlich in einem anderen Land stattgefunden hätte und wir hier weitestgehend das, ja gut, du kannst das natürlich auch trauen, aber es ist ja schon ein anderes Niveau, Rudel gucken und so, wenn die EM in einem eigenen Land stattfindet. Sonst hätte das wahrscheinlich auch nicht funktioniert, ne? Die Leute brauchten wahrscheinlich ein Update, ja, hat man irgendwie. Aber und gut, haben sie ja selber nicht mitgerechnet, ne?
Ja, mit welchen Leuten schaut man denn gerade Fußball-EM? Man schaut ja nicht mit den Leuten, die auch Champions League jedes Spiel gucken oder Euroleague oder Bundesliga die ganze Zeit genau wissen, wer gerade auf Transfermarkt welchen Marktwert hat, sondern man schaut gerade mit den Leuten, die sonst nie Fußball gucken, die einfach halt wegen des gesellschaftlichen Happenings gerade dabei sind, und die wollen natürlich auch irgendwas haben. Und da ist es halt, gerade für die Leute, die dann nicht so viel investieren wollen in ein richtiges Deutschland-Trikot oder so, ist es natürlich ein super Mittel gewesen und dementsprechend halt ein krasser Marketing-Schachzug, bei dem Check24 unfassbar viele Werbekontakte generiert hat und garantiert daraus unfassbar viel Umsatz noch machen wird. Genau.
Ja, aber das ist, also genau, hast ja schon angedeutet, das ist tatsächlich ein wichtiges Prinzip für Kundengewinnung, ja, um potenzielle Kunden anzuziehen. Wie gesagt, Check24 hat anscheinend zumindest mit dem Erfolg in dem Ausmaße selber nicht gerechnet. Aber auf jeden Fall haben sie es hinbekommen, das Problem zu lösen der Nachproduktion anscheinend, ja. Ne? Und das ist dann noch, ne, das ist ja schon eine Herausforderung. Es ist ein großes Problem auch immer hier bei Höhle der Löwen, wenn dann solche Startups plötzlich dann gehypt durch die Decke gehen danach und können nicht liefern. Und dann kommen schlechte Bewertungen und so weiter, ne? Das ist so dieses Lieferkettenproblem, das ist schon eine Herausforderung. Ne? War bestimmt für die auch eine Herausforderung, haben sie aber gemeistert. Das ist wahrscheinlich dann das Glück gewesen. Wenn sie nicht nachproduziert hätten können, wäre das Ganze natürlich irgendwann mal wie so ein Rohrkrepierer stecken geblieben. Aber gut, das Wichtige ist genau das, was du sagst, was man daraus jetzt ziehen kann, wenn man selber anfängt. Man muss sich halt was überlegen, was man der Zielgruppe halt gibt, was sie wirklich interessiert, was sie vielleicht benötigen. Und man sieht es ja hier, das muss ja gar nicht mit dem eigenen Produkt, also in dem Fall muss es jetzt nicht mit dem eigenen Produkt zusammenhängen, ja. Aber die Zielgruppe ist natürlich dann schon, sind ja, ich meine, Check24, was machen die alles, ne? Ich mache ja alles, oder?
Ja, ja. Ein Vergleichsportal für alles und inzwischen kannst du ja auch alles buchen, sogar über Check24, Reisen.
Ja, genau. Ja, genau. Und von daher ist das natürlich, sind natürlich alle die Zielgruppe, ne? Von daher war das schon ziemlich intelligent. Aber wenn man das jetzt für seine Nische machen möchte, da was zu finden und diesen Mehrwert zu geben, ein kostenloses Produkt oder irgendwas, was extrem hilfreich ist, genau. Somit kann man entsprechend sich dann potenzielle Kunden, den Kundenkontakt aufzubauen, über Newsletter eintragen oder wie auch immer, Zielgruppenbesitz sich zu erarbeiten. Und dann kann man natürlich anfangen, Marketing zu betreiben, ne? Auf genau. Diesen Zielgruppenbesitz. Ja, ja, genau. Das ist ja kein neues Prinzip, ne? Das ist ja, ne? Das ist ja, aber das hier in der Form natürlich so zu sehen, gerade aktuell mit der EM und was dann so ein großes Unternehmen wie Check24 macht, ist schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, die Kernessenz ist so ein bisschen, das ist kein neues Prinzip, aber die Frage ist, wie setzt du es um, ne?
Ja.
So, für mich die klare Grundregel in der Selbstständigkeit im Marketing ist, du kannst dich und musst dich an etablierte Marketingprinzipien halten, wo du weißt, dass sie funktionieren, fügst dem aber so diese kleine Prise Salz noch hinzu, die das Ganze halt super individuell macht oder besonders kreativ. Und darum geht's letztendlich im Marketing, um Kreativität herausstechen, ne? Ja. Und da was zu finden, was deine Zielgruppe auf dieser Ebene catcht und dann Mehrwert zu geben, bevor du Mehrwert nimmst, wenn du einfach nur ein teures Angebot raussendest und Leute noch gar keinen Geschmack von dir hatten oder noch nichts von dir zu Kosten bekommen haben, ist super schwer. Das heißt, fang an, was zu geben. Kann auch sogar sowas sein, wie ich habe damals während meinem Ref schon angefangen, so für Umme zu coachen. Einfach nur, um schon mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, aber auch, um meine Zielgruppe schon anzufixen mit dem, was ich kann und so. Und finde da was und baue so deine Reichweite, deine Marketingkontakte auf, bewerb die und dann gewinnst du deine ersten Kunden darüber.
Ja, absolut. Ja, spannend. Jetzt muss ich erstmal, nachdem wir aufgenommen haben, mir nochmal das Check24-Trikot anschauen.
Hey, du wirst es jetzt eh überall sehen. Das ist ja immer so, ne, wenn man bei der Wahrnehmung das einmal weiß, war bei mir auch so. Ich habe das da auch gelesen, den Artikel, und seitdem, du gehst vor die Tür sofort. Also sofort siehst du jemanden, der dieses Trikot anhat, und auf jedem Public Viewing ist das dominierende Trikot, ne? Das ist krass. Das ist schon krass.
Muss ich mal bei den ganzen Videos und so, weil wir schauen immer mit unseren, hier mit so einer Freundesklicke, und da haben alle tatsächlich aber noch das normale Trikot. Aber da sind alle immer gehypt auf das Auswärtstrikot, auf das aktuelle. Ja. Ne? Das wollen ja auch immer alle haben. Ja, aber du hast gesagt, es ist schon echt teuer, ne? Mit 100 Euro oder so.
Wo ja tatsächlich von uns noch eine Abmahnung an den DFB rausgeht. Nee, kleiner Scherz, aber die haben ja hier Unternehmensfarben einfach geklaut für das.
Ja, also eigentlich, warum sitzen wir eigentlich nicht, also wir sind schon echt doof, warum sitzen wir eigentlich nicht in dem Trikot jetzt hier, ne? Tja, Fail. Gut, ja. Dann würde ich sagen, ja, Gründerroulette, spannende Themen.
Mhm. Ein weiteres spannendes Thema ist übrigens, dass wir jetzt noch 4 Tage haben und dann geht unsere neue Community los.
Da freue ich mich so riesig. Das wird echt spannend. So, wir sind gerade in den letzten Vorbereitungen, ne? Und ja, genau, es ist auch das Thema ja aktuell, ne, so Community, und wir haben so Bock auf unsere Community, auf School. Und da kann man sich aktuell noch bei uns in eine Warteliste eintragen, denn wir haben uns überlegt, alle, die auf der Warteliste stehen, zeigen ja, dass sie da besonders Interesse dran haben, und haben einfach gesagt, ey, alle, die auf dieser Warteliste stehen, kriegen einfach ein mega geiles Angebot, auf das man meiner Meinung nach nicht verzichten kann, wenn man angestellt ist oder gerade noch zu Beginn seiner Selbstständigkeit steht und dann auch viele Herausforderungen vor einem sind, dieser Community beizutreten und zusammen mit uns wirklich, ja, das Thema Jobzufriedenheit, Businessaufbau anzugehen. Ich glaube, da gibt es echt keinen Weg drumherum, sich in diese Liste einzutragen. Macht das jetzt noch. Bis wann ist diese Liste geöffnet?
Die ist bis zum letzten Moment. Das heißt, wenn ihr praktisch, ihr müsst auf der Liste sein, wenn ihr am 1.7. um 10 Uhr machen wir die Community auf. Das heißt, am 1.7. um 10 Uhr bekommen alle, die auf der Warteliste sind, den exklusiven Zugang mit ihrem exklusiven Angebot. Und bis dahin müsst ihr auf der Liste stehen, sonst bekommt ihr das Angebot nicht. Das heißt, ja, letzte Eisenbahn, falls ihr noch nicht draufsteht, 1.7. 10 Uhr kommt diese Mail und bis dahin solltet ihr auf der Liste stehen. Aber idealerweise tragt ihr euch heute schon ein oder wann auch immer ihr den Podcast hört, so schnell wie möglich, weil natürlich auch noch ein paar Vorab-Infos und spannende Themen wir euch vorab per Mail zusenden, damit ihr auch gut informiert in die Community startet. Aber wie gesagt, Deadline 1.7. 10 Uhr.
Also bis Ende Juni eintragen, maximal profitieren und mit uns dann zusammen das Business aufzubauen. Freue ich mich riesig drauf. Ihr könnt da einfach auf unsere Seite gehen, ihatemyjob.de, und da findet ihr alles zur Community, alle Fragen noch beantwortet, und dann könnt ihr euch da eintragen. Das heißt, entweder einfach auf ihatemyjob.de gehen, auf unsere Webseite, oder auch in den Shownotes findet ihr dann den direkten Link zur Community und zur Warteliste. Könnt ihr natürlich auch einfach draufklicken und euch da eintragen. Ich bin echt gespannt.
Ja, ich auch. Attacke. Alles klar, das war's für diese Woche mit dem Gründerrouletta. Nächste Woche eine coole Five Facts Folge, wo es ein bisschen um das Nischenfinden geht und ein bisschen krassen Wettbewerb, wie man Wettbewerb eigentlich vermeidet, wie man Alleinstellungsmerkmale erarbeitet. Das wird richtig cool, da habe ich schon richtig Bock drauf. Wir sehen uns dann hören uns nächste Woche bei den Five Facts. Bis dann.
Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss.
Müde Tasten klackern leis, Kaffee dampft, die Luft so heiß. Graue Wände, eng und kalt, Routine schleicht sich ein sobald. Frank und Murphy reden viel von einem anderen Lebensstil. Mutig sein und eigen gehen, neues Ziel und klarer Sinn. I hate my job, rufen sie heraus. Hinterm Schreibtisch keine Zuhause. Träume leben ohne Angst. Eigene Wege für den Anfang. Im Podcast hört man Stimmen laut. Von Freiheit, was das Herz erbaut. Büroalltag bleibt zurück. Selbstbestimmung. Unser Glück in die Welt hinaus befreit. Kein 9-5 hält uns bereit. Ideen fliegen wie ein Stern. Frank und Murphy nah und fern. I hate my job, rufen sie heraus. Hinterm Schreibtisch keine Zuhause. Träume leben ohne Angst. Eigene Wege für den Anfang.